ARD.
Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die NATO übernimmt eine stärkere Rolle bei der Koordinierung der Waffenlieferungen an die Ukraine von Deutschland aus. Putins sogenannter Friedensplan stößt auf Ablehnung. Und im Nahen Osten wird wieder über eine Feuerpause gesprochen. Das sind unsere Themen heute am Freitag, dem 14. Juni 2024 um 17.30 Uhr. Bei der Koordinierung der Waffenlieferungen an die Ukraine übernimmt die NATO künftig eine stärkere Rolle, und zwar von Deutschland aus. Als Standort für das NATO-Einsatzzentrum ist Wiesbaden vorgesehen. Das kündigte der Generalsekretär des Militärbündnisses Stoltenberg in Brüssel an, im Anschluss an ein Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Zu dem Plan der NATO Martin Seiler aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Geleitet werden soll der Einsatz von einem Drei-Sterne-General, der direkt an den Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa berichtet. Bisher haben die USA Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte durch das Verteidigungsbündnis koordiniert, ebenfalls von Wiesbaden aus. Die Einrichtung eines NATO-Hauptquartiers geschieht auch mit Blick auf eine mögliche Rückkehr von Donald Trump ins US-Präsidentenamt ab Januar 2025. Äußerungen des Republikaners hatten in der Vergangenheit Zweifel daran geweckt, ob die Vereinigten Staaten die Ukraine unter dessen Führung weiter so wie bisher im Abwehrkrieg gegen Russland unterstützen werden. Geplant ist, dass die neue NATO-Zentrale im Juli ihre Arbeit aufnimmt. Dann kommen auch die 31 Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitgliedsländer in Washington zu einem Gipfeltreffen zusammen.
Nach dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel nahm Generalsekretär Stoltenberg auch Stellung zu dem überraschenden Angebot des russischen Präsidenten Putin, das Feuer in der Ukraine einzustellen und Gespräche aufzunehmen. Die Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine seien Augenwischerei, sagte Stoltenberg. Die Einzelheiten zu Putins Angebot von unserem Moskau-Korrespondenten Frank Eichmann.
Im Terminkalender von Präsident Putin stand für Freitagmittag Treffen mit der Leitung des russischen Außenministeriums. Wie üblich mit ausführlicher, vom Blatt gelesener Rede des Präsidenten, und die machte umgehend weltweit Schlagzeilen. Der Kurs des Westens und Kiews heißt, uns zu besiegen, aber wie Sie wissen, ist das gescheitert. Heute unterbreiten wir einen weiteren, konkreten, realen Friedensvorschlag. In einem Krieg, den Russland im Februar 22 begann und bis heute nicht Krieg, sondern spezielle Militäroperation nennt. Denazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine hießen die angeblichen Kriegsziele, aber prinzipiell verhandlungsbereit gab sich Putin immer wieder, zu den eigenen Bedingungen, versteht sich, die er heute letztlich nur erneut zusammenfasste. Nun, diese Bedingungen sind sehr einfach. Die ukrainischen Truppen müssen vollständig aus den Volksrepubliken Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporija abgezogen werden. Beachten Sie, dass es um diese Regionen in ihren Verwaltungsgrenzen geht. Sobald Kiew dazu bereit ist, Truppen aus diesen Regionen zurückzieht und offiziell mitteilt, dass die Pläne für einen NATO-Beitritt abgesagt wurden, wird unsere Seite sofort, buchstäblich im selben Moment, einen Waffenstillstand anordnen und Verhandlungen aufnehmen. Das heißt, neben dem bereits durch Russland besetzten ukrainischen Territorium will Putin noch zusätzliches Land, darum sein Hinweis auf die Verwaltungsgrenzen. Denn vollständig kontrolliert Russland die vier annektierten Gebiete im Osten der Ukraine nicht. Etwa die Großstädte Cherson und Saporija hätte die Ukraine nun zu räumen und russischen Truppen zu übergeben. Das klingt eher nach Kapitulation als nach Kompromiss. Etwa 20% des eigenen Staatsgebietes müsste die Ukraine aufgeben, und so meldeten die Nachrichtenagenturen bereits am frühen Nachmittag die Ablehnung aus Kiew, die Putin bereits eingepreist haben dürfte. Wenn Kiew und die westlichen Hauptstädte den Friedensvorschlag weiter ablehnen, dann sind sie politisch und moralisch verantwortlich für die Fortsetzung des Blutvergießens. Eine erstaunliche Aussage für einen Oberbefehlshaber, der vor über 2 Jahren einen Militäreinsatz gegen einen Nachbarstaat anordnete und den mit einem Truppenrückzug umgehend beenden könnte. Propagandistisch gelang Putin dennoch ein Erfolg. Er sorgte unter der Überschrift Friedensgespräche für Medienrummel, und das nur Stunden vor der Friedenskonferenz am Wochenende in der Schweiz, zu der Russland nicht eingeladen ist. Schon der Ort, nicht akzeptabel, so Außenminister Lavrov. Was auch immer auf der Tagesordnung steht, die Schweiz ist kein geeigneter Standort für Friedensverhandlungen mehr. Sie war mal ein neutrales Land, nun aber hat sich die Schweiz klar auf die Seite der Ukraine gestellt und unterstützt nicht nur alle westlichen Sanktionen, sondern tritt in manchen Fragen sogar als Vorreiter auf. Was also gibt es zu verhandeln oder anders? Ist der Schweizer Friedensgipfel ohne Russland und viele weitere Länder nicht völlig sinnlos? Nein, sagt der russische Journalist Alexei Venediktov, bis zur kriegsbedingten Senderabschaltung vor gut 2 Jahren Chefredakteur von Echo Moskvy. Dies ist ein Friedensgipfel und er wird ohne Zweifel nützlich sein. Sie werden Probleme ansprechen wie den Schutz von Atomkraftwerken, den Austausch von Kriegsgefangenen oder die Rückkehr ukrainischer Kinder. Dies sollte allerdings eher in Arbeitsgruppen geschehen, nicht auf der Ebene von Staatschefs. Also muss man jetzt den nächsten Gipfel vorbereiten, organisiert von einem Land, das beide Kriegsparteien akzeptieren. Auf der Suche nach einem echten Kompromiss, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.
Auch im Nahen Osten wird wieder über eine Feuerpause diskutiert. Der israelische Oppositionspolitiker Benny Gantz hat sich in die Debatte eingeschaltet. Von Premierminister Netanyahu war bislang allerdings nichts zu hören. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Es bleibt still um die israelische Regierung. Israels Premier Netanyahu hat sich seit der Resolution des UN-Sicherheitsrates für eine Waffenruhe in Gaza nicht offiziell geäußert. Auch nicht, nachdem die Hamas weitere Forderungen gestellt hatte. Inoffiziell ließ Jerusalem verlauten, man werde keine Änderungen des Vorschlags der US-Regierung diskutieren. Just in dem Moment schaltet sich wieder Benny Gantz in die Debatte ein. Gerade war der Oppositionspolitiker aus dem Kriegskabinett und aus der Einheitsregierung Israels zurückgetreten. Im israelischen Fernsehen griff Gantz Netanyahu erneut an. Es müssen große Entscheidungen gefällt werden. Netanyahu ist unter dem politischen Druck bewegungsunfähig geworden, so dass er sich nicht traut, das zu entscheiden, von dem er weiß, dass es getan werden muss. Israel müsse den Preis einer 1 bis 2 Jahre langen Waffenruhe in Gaza zahlen, damit alle Geiseln freikommen, so der Politiker. Israel werde dennoch das in Gaza tun, was getan werden muss. Jetzt aber müsse alles in Bewegung gesetzt werden, um die Geiseln zu retten, so Gantz. Von den mutmaßlich 120 noch Verschleppten sollen viele nicht mehr am Leben sein. Auf die Frage, ob er etwas über das Schicksal der Familie Bibas aus Nir-Oz wisse, die mit Baby und 4-jährigem Sohn entführt wurde, sagte Gantz, er glaube, er wisse Bescheid. Die Öffentlichkeit erfahre davon aber, wenn die richtige Zeit gekommen ist, jetzt sollten wir alles daran setzen, alle zurückzubringen. Dies ist eine schreckliche menschliche Katastrophe und die Bibas-Familie ist in gewisser Weise zum schmerzhaften Symbol dieses Krieges geworden. Die Eltern einer der jetzt geretteten Geiseln berichten derweil in Interviews von den Haftbedingungen ihres 27-jährigen Sohnes Andrei Kotzlov. Vater Michal Kotzlov erzählt. Eine der Geschichten, die er uns erzählt hat, ist, dass ihm ein Hamas-Wächter gezeigt hat, dass er ihn filmen und ihn vor der Kamera töten will, um es der ganzen Welt zu zeigen. Er sagte, es passiert nicht jetzt, aber morgen, dann ist er gegangen. Auch sei sein Sohn monatelang an Armen und Beinen gefesselt gewesen. Während immer mehr Horrorgeschichten aus der Haft in Gaza nach außen dringen, kostet Israels Premier die einzige Erfolgsmeldung seit langem die Rettung der 4 Geiseln aus. Er besuchte die Spezialeinheit der Polizei, die die Geiseln lebend aus Gaza befreit hatte. An sie gerichtet, sagte Netanyahu, sie haben gezeigt, dass wir bereit sind, alles zu tun, um unsere Geiseln zu retten. Den gleichen Heldenmut, die Zielsicherheit und Hingabe wird uns bei unserer Mission helfen, unsere Feinde im Süden und im Norden zu schlagen. Zu Verhandlungen über eine Waffenruhe sagte Netanyahu nichts. Deutlicher ist bislang nur US-Präsident Joe Biden geworden. Auf dem Treffen der G7-Staaten in Italien sagte er, das, woran es gerade am meisten hake, sei die Hamas, die sich weigere, die Vereinbarung zu unterschreiben, obwohl sie etwas Ähnliches wolle. Er werde weiter Druck machen, so Biden. Derweil beschuldigt die Hamas Israel, nicht auf das Angebot einzugehen. Ein Sprecher der Terrororganisation sagte, die Hamas wisse nicht, wie viele der rund 120 Geiseln, die in Gaza vermutet werden, noch leben. Ob das wirklich der Fall ist, wird in den israelischen Medien bezweifelt.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.